Schönen guten Tag, Herr Rothschild.
Guten Tag.
Ja, Sie schreiben in Ihrer Analyse, so entstehen Revolutionen. Warum?
Ja, nun, das ist natürlich ein bisschen rhetorisch. Das ist der letzte Satz in dem Artikel und das muss ja auch immer eine Pointe sein. Ich habe das natürlich nicht so naiv gemeint, als würde jetzt in Stuttgart eine Revolution für Deutschland ausbrechen. Aber ich habe mich immer schon gefragt, wie sehen denn Revolutionen in der Realität aus? In den Geschichtsbüchern sind das immer so Ereignisse, die das ganze Land, das ganze Volk erfasst haben und zu großen Ergebnissen geführt haben, wie die Französische Revolution. Aber wenn man etwa an die bekannteste, bedeutendste Revolution des 20. Jahrhunderts denkt, die Oktoberrevolution, das war ein Sturm auf den Winterpalast, an dem gar nicht so schrecklich viele Menschen teilgenommen haben. Und noch Jahre später hat man am Ural oder in Sibirien gefragt, wie es denn dem Zaren in Moskau geht. Es hatte sich doch gar nicht darum gesprochen, dass diese Revolution stattgefunden hatte. Also die Realität von Revolutionen ist wahrscheinlich sehr viel prosaischer, sehr viel weniger dramatisch, als wir uns das in den Geschichtsbüchern vorstellen. Und als nun diese Vorgänge in Stuttgart passiert sind, die ich ja von der Nähe beobachten konnte, habe ich mir gedacht, so ähnlich könnten Revolutionen ausbrechen. Ich meine, wenn wir uns überlegen, was in der DDR passiert ist vor 21 Jahren, das waren ja auch zunächst nur ein paar Demonstranten in Leipzig vor der Nikolaikirche. Und ich würde bis heute bezweifeln, dass die Mehrheit des Volkes an dieser Revolution teilgenommen hat. Und trotzdem hat es zu einer Veränderung des Staates geführt, also in dem Fall sogar zu einem Zusammenbruch des Staates und zu einer Veränderung der Gesellschaftsordnung. Und wenn wir also jetzt realistisch sprechen für Stuttgart, was ich mir nun tatsächlich vorstellen kann und was sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, ist, dass diese Proteste, diese Demonstrationen zu einer Ablösung der Landesregierung und auch der kommunalen Vertretung führen wird. Ob man das nun Revolution nennen will oder nicht, das ist die Geschmackssache. Aber jedenfalls hat in diesem Fall eine Bewegung, die von unten her kam, man kann es auch radikaldemokratisch nennen, eine Bürgerbewegung, würde dann dazu geführt haben, dass es zu einem Machtwechsel kommt.
Woher kommen denn aus Ihrer Sicht diese Sympathien für den Protest gegen den Bahnhof?
Das ist eben sehr unterschiedlich. Ich glaube, so eine breite Bürgerbewegung kommt nur dann zustande, wenn Leute, die eigentlich unterschiedliche Interessen haben, sich in diesem einen Punkt einigen. Einige sind tatsächlich gegen den Abriss des Bahnhofs, über dessen Schönheit man ja streiten kann. Also das ist ja eine, man nennt das Zyklopenarchitektur, eine typische Architektur der Anfangs des 20. Jahrhunderts, die eigentlich antimodernistisch war, gegen Bauhaus gerichtet war. Das muss man nicht unbedingt schön finden. Andere wiederum haben ökologische Gründe und sind also etwa jetzt aktuell gegen die Abholzung der Bäume im Schlossgarten. Es gibt welche, die antikapitalistische Gründe haben, denn ich meine, das Ganze ist ja auch ein großes Spekulationsobjekt. Die ganzen Gleise sollen ja überbaut werden und da kommen wahrscheinlich dann eben Hochhäuser hin, die längst verkauft sind wahrscheinlich und da sind natürlich mächtige Interessen dahinter, dass das realisiert wird. Aber insgesamt würde ich sagen, was deutlich wird in diesem Protest, ist eine Unzufriedenheit mit der Politik, ein Ärger darüber, wie arrogant die Macht, und zwar die wirtschaftliche und die politische Macht, mit den Menschen umgeht. Das hat sich dazu genommen, das hat sich gesteigert in letzter Zeit. Und ich muss auch sagen, also es ist für mich fast unerträglich, wenn jetzt herauskommt, dass selbst die Eisenbahndirektion angewiesen hat, die Bäume nicht zu fällen, bevor Untersuchungen gemacht worden sind, wegen eines Juchtenkäfers, von dem ich nichts verstehe. Aber Tatsache, dass man sich darüber einfach hinwegsetzt und Fakten schafft und dann sagt, na ja gut, die 250.000 Euro Strafe, die zahlen wir halt dann. Was übrigens umso leichter ist, als dass ja die Gelder, das Steuergeld sind, ja keine privaten Gelder von irgendwelchen Bahnbeamten. Das ist schon sehr, sehr empörend. Und ich glaube, das spielt immer mehr eine Rolle und bringt den Protestlern auch Sympathien ein von Leuten, die nicht von vornherein gegen S21 gewesen wären.
Sie haben schon angesprochen, glaubt man den Wahlprognosen, dann könnte sich das einstige CDU-Vorzeigeland Baden-Württemberg politisch völlig verändern. Hat die Landesregierung eventuell tatsächlich die Macht des Volkes unterschätzt?
Das glaube ich, ja. Also die Landesregierung, vor allem auch der Oberbürgermeister Schuster, der ja versprochen hatte, dass es eine Volksabstimmung geben würde, das war ja die erste Lüge und dann hat er sie nicht durchführen lassen. Ich glaube, man hat das unterschätzt. Man muss allerdings sich auch klar sein, dass ein Wechsel in der Regierung bei den Wahlen die Probleme nicht lösen wird. Also die Grünen, die ja als einzige Partei also definitiv Stellung genommen haben gegen S21, werden ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, wenn man das Projekt wirklich rückgängig machen will, die Probleme zu lösen, die sich dann erst ergeben werden. Charakteristisch ist natürlich auch die Haltung der SPD, die wie immer in der Politik eiert, die nicht Ja und nicht Nein sagt und die sich dadurch wirklich also ziemlich disqualifiziert hat. Also ich glaube nicht, dass die SPD gewinnen wird von dem, was da passiert.
Aber ist der Vergleich, den Sie aufmachen mit den Leipziger Montagsdemonstrationen, nicht doch ein wenig überzogen?
Es ist überzogen, weil es nicht darum geht, dass ein Staat jetzt über Bord geworfen werden soll, und weil Stuttgart keine Diktatur ist, kein absolutistischer Staat, aber von der Struktur her sind das ähnliche Dinge. Man kann auch andere Beispiele nehmen. Ich habe mich ja schon gewundert, dass ausgerechnet Joachim Gauck, der als Galionsfigur der Leipziger Demonstrationen gilt, sich plötzlich auf die Seite des Gesetzes stellt und sagt, auf keinen Fall darf man den Bürgerprotesten nachgeben. Das Argument ist ja immer, die Wähler haben diese Partei gewählt und gewusst, dass sie das machen wird. Aber die Situation hat sich verändert. Es gibt neue Informationen, es gibt neue Tatsachen, und da muss es eine Möglichkeit geben, auch zwischen den Wahlen Einfluss zu nehmen auf die Politik der gewählten Politiker, der Gremien. Wenn das nicht möglich erscheint, dann kommt es zu solchen Unruhen, zu solchen Unzufriedenheiten. Sicher, der Unterschied zu Leipzig ist natürlich, dass dort die objektiven Bedingungen für den Umsturz noch sehr viel größer waren, einfach durch die ökonomische Situation der DDR, dadurch, dass der Staat bankrott war. So, das ist ja in Stuttgart nicht der Fall. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass Stuttgart insgesamt schon vor dem Ruin steht, sondern es geht schon um die Frage, wie man ökologisch und auch mit Geldern in Zeiten des angeblichen Sparenmüssens umgeht und welche Politik man einschlägt. Und das ist auch gar nicht so leicht, parteipolitisch festzumachen. Ich meine, das geht, inzwischen sieht man ja, dass das auch quer durch die CDU gibt. Es gibt ja wohl in der CDU inzwischen nicht unwesentliche Kräfte, die auch sehen, dass die Politik, die man da gemacht hat, falsch war.
Welche Veränderungen erwarten uns denn? Mehr direkte Demokratie?
Das wäre optimistisch. Das kann man erhoffen, und manche Leute glauben das und man könnte es für sinnvoll halten. Man muss natürlich sehen, dass auch die direkte Demokratie ihre Probleme hat. Also um es auf eine Chiffre zu bringen, ich möchte nicht abstimmen lassen, ob man die Todesstrafe einführen soll oder nicht. Denn ich bin mir nicht sicher, ob man eine Mehrheit gegen die Todesstrafe bekommen würde. Und immerhin, in der deutschen Geschichte hat es auch schon mal eine Mehrheit für Hitler gegeben. Also die Mehrheiten sind nicht unbedingt das, was man für politisch wünschenswert hält. Aber zumindest im kommunalpolitischen Bereich, in den engeren Erfahrungsumgebungen, sollte es Möglichkeiten geben, unabhängig von den Repräsentativorganen, also den Kommunalvertretungen oder eben den Landesregierungen, dem Bundestag und so weiter, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Das hielt ich schon für wünschenswert.
Sagt Thomas Rothschild, er ist Literaturwissenschaftler und Autor, und wir haben mit ihm gesprochen über Stuttgart 21 und die möglichen gesellschaftlichen Folgen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.